Deutschlandfunk. Hintergrund.
Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit. Die UN-Kommission in Honduras. Eine Sendung von Martin Reischke.
Mi querido pueblo, señores, diputadas y diputados.
Tegucigalpa, die Hauptstadt von Honduras, 27. Januar 2022. Ein historisches Datum für das zentralamerikanische Land. Auf der Bühne des Nationalstadions, wo sonst vor allem Fußballspiele ausgetragen werden, steht eine kleine Frau hinter dem Rednerpult. Sie trägt ein dunkles Kostüm, darüber eine weiß-blaue Schärpe. Weiß-blau, die Nationalfarben von Honduras.
Mujeres y hombres de Honduras, heroica resistencia nacional.
Mit Xiomara Castro wird an diesem Tag zum ersten Mal eine Frau auf das höchste Amt im Staat vereidigt. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren kommt mit Castro eine linke Politikerin an die Macht. Mit ihrer ruhigen, aber bestimmten Art hat sie wenig gemein mit dem Prototyp eines lateinamerikanischen Regierungschefs, der breitbeinig und autoritär sein Land regiert. Die Erwartungen an die neue Präsidentin sind groß. Sie soll das von Armut gezeichnete Land in eine bessere Zukunft führen, soll Gewalt und Korruption bekämpfen. Doch dafür braucht sie Hilfe. Schon in ihrer ersten Ansprache richtet sie sich deshalb mit einer wichtigen Mitteilung an die eigene Öffentlichkeit.
Ich habe den Außenminister angewiesen, sich mit den Vereinten Nationen in Verbindung zu setzen. Er wird die Vereinten Nationen darum bitten, uns im Kampf gegen die Korruption zu unterstützen.
Der Wunsch der Präsidentin ist konkret. Sie möchte, dass die Vereinten Nationen eine eigens für ihr Land eingerichtete UN-Kommission entsenden. Der Name? Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, kurz CC. Auf diese UN-Kommission stützt sich die Hoffnung des ganzen Landes. Zugleich würde die Kommission eines der wichtigsten Wahlversprechen der Präsidentin einlösen. Noch existiert die UN-Kommission zwar nur auf dem Papier, doch schon bald könnte eben diese Kommission zur Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit in Honduras, die mit einem UN-Mandat ausgestattet würde, ihre Tätigkeit im Land aufnehmen. An Arbeit dürfte es nicht mangeln. Das Land gehört zum sogenannten nördlichen Dreieck Zentralamerikas, hat wie die Nachbarstaaten Guatemala und El Salvador ein immenses Problem mit Korruption und Vetternwirtschaft. Im aktuellen Korruptionswahrnehmungsindex der Nichtregierungsorganisation Transparency International landet Honduras abgeschlagen auf Rang 157 von insgesamt 180 untersuchten Staaten. Das Besondere, dass das besagte Dreieck negativ ausweist, die meisten Straftaten bleiben ungesühnt, was die Korruption angeht, wie auch andere Verbrechen. Die Einrichtung einer Antikorruptionskommission von Seiten der Vereinten Nationen würde für viele Honduranerinnen und Honduraner eine Forderung einlösen, die sie schon seit langem stellen. Rückblende, Frühsommer 2015. Tausende Menschen sind auf den Straßen der Hauptstadt Tegucigalpa. Das zeigen Aufnahmen des honduranischen Fernsehsenders UTV. Die Menschen sind aufgebracht. Kurz zuvor war öffentlich geworden, dass Spitzenpolitiker und öffentliche Funktionäre des Landes rund 300 Millionen US-Dollar aus der Sozialversicherung veruntreut hatten. Doch der Justiz des Landes, die das hätte ahnden müssen, vertraut niemand. Ana Veronica Pineda, die in Honduras für die SPD nahe Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitet.
Recht zu sprechen und den Rechtsstaat durchzusetzen, das ist in Honduras schon seit langem sehr kompliziert. Und der Staatsstreich von 2009 hat die Institutionen weiter geschwächt.
Damals, 2009, wurde Präsident Manuel Zelaya, der Ehemann der heutigen Präsidentin Xiomara Castro, vom honduranischen Militär aus dem Amt geputscht.
Die Rechtsprechung in Honduras ist durch den Putsch zusätzlich angegriffen. Danach gab es einige illegale und korrupte Praktiken, die die Krise im Land weiter verschärft haben, was die Armut angeht, die Bildung, die Gesundheit. In allen Bereichen hat sich die Situation deutlich verschlechtert.
Die konservative Regierung der Partido Nacional, die nach dem Putsch an die Macht kommt, gibt das Land in den Augen ihrer Kritiker zum Ausverkauf frei. Zahllose Bergbaukonzessionen für die Ausbeutung von Rohstoffen wie Eisenerz oder Gold werden an internationale Investoren vergeben. Während sich viele Politikerinnen und Politiker in den undurchsichtigen Verfahren bereichern, werden Proteste der Bevölkerung gewaltsam unterdrückt. Doch erst als der Millionenbetrug in der Sozialversicherung öffentlich wird, kommt es zum Wendepunkt. Die bereits erwähnten Proteste von 2015 werden als Movimiento de las Antorchas, als Bewegung der Fackeln, bekannt. Demonstrantinnen und Demonstranten verwandelten die Straßen in ein Lichtermeer. Die Menschen fordern die Einrichtung einer internationalen Kommission. Sie soll die Korruption im Land bekämpfen und der Straffreiheit ein Ende setzen. Voller Hoffnung schauen sie dabei ins Nachbarland Guatemala, wo eine solche Kommission erst kurz zuvor für die Absetzung des dortigen Präsidenten gesorgt hat. Auch er war in einen riesigen Korruptionsskandal verstrickt. Angespornt durch die Entwicklungen in Guatemala wird auch in Honduras der Druck der Straße immer größer. Die honduranische Regierung sieht sich zum Handeln gezwungen. Am Ende steht ein Kompromiss. Tatsächlich nimmt schon ein paar Monate später, Anfang 2016, eine sogenannte Mission zum Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit ihre Arbeit in Honduras auf, im Auftrag der Organisation amerikanischer Staaten. Es ist das Vorläufermodell der später von der heutigen Präsidentin nachgefragten UN-Kommission. MASI, so das Kürzel des Vorläufermodells, soll strafrechtliche Untersuchungen der honduranischen Staatsanwaltschaft unterstützen. Weitreichende Ermittlungskompetenzen und Autonomie wie die UN-Kommission in Guatemala aber hat sie nicht. Ana Veronica Pineda, Mitarbeiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Honduras.
Ich denke, das wichtigste Vermächtnis der ersten internationalen Mission ist die Erkenntnis, dass Korruption tatsächlich untersucht und verfolgt werden kann. Denn normalerweise vertraut in Honduras niemand der Justiz. Wenn man überfallen und ausgeraubt wird, beim Mord, dann erstatten wir Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, bei der Polizei und dann passiert gar nichts. Wir leben umgeben von einem Nebel der Straflosigkeit. Die erste Mission aber hat es geschafft, dass wir verstehen, eine strafrechtliche Untersuchung ist möglich, auch eine funktionierende Rechtsprechung, wenn wir nur über die nötigen Instrumente und Mechanismen verfügen würden.
Und dennoch, die MASI betritt in Honduras 2016 Neuland. Sie unterstützt die honduranische Staatsanwaltschaft in Ermittlungen gegen Spitzenpolitiker und Unternehmer, ein unerhörter Vorgang in einem Land, in dem die Elite des Landes als unantastbar gilt. Nur 4 Jahre später aber ist der Entwicklung ein jähes Ende gesetzt. Das Mandat der Kommission wird von der honduranischen Regierung nicht verlängert. Brisante Ermittlungen verschwinden wieder in den Schubladen.
Ich glaube nicht, dass die MASI selbst gescheitert ist, sondern dass die Elite des Landes die Mission hat scheitern lassen. Die MASI hat einfach nur ihr Mandat wahrgenommen und ermittelt.
Das konnte korrupten Politikern wie etwa dem zu diesem Zeitpunkt amtierenden Präsidenten Juan Orlando Hernández nicht gefallen. Doch auch die honduranische Zivilgesellschaft blickte damals kritisch auf die erste internationale Mission. Denn eine eigenständige, starke Ermittlungsbehörde mit UN-Mandat, wie es sie zuvor in Guatemala gegeben hatte, hatte Honduras nicht bekommen. Unter der linken honduranischen Präsidentin Xiomara Castro, die seit gut einem Jahr im Amt ist, könnte sich das jetzt ändern. Zwar sei das Land politisch stark polarisiert, doch dass Honduras im Kampf für den Rechtsstaat internationale Hilfe brauche, sei Konsens in der Bevölkerung und auch in der Politik, so Ana Veronica Pineda von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie begrüßt die von Castro nachgefragte neue UN-Kommission.
Die Einrichtung der CC ist unumstritten. Es wird eher über den genauen Prozess diskutiert und es ist offensichtlich, dass die frühere Regierungspartei Partido Nacional kein Interesse an der Kommission hat. denn viele ihrer Funktionsträger würden dann ins Gefängnis gehen.
Raúl Pineda Alvarado war lange Jahre Abgeordneter der Partido Nacional im Parlament, hat sich aber schon vor Jahren aus der aktiven Politik zurückgezogen. Er warnt davor, die Korruption nur als Problem seiner Partei zu sehen.
Die Korruption ist wie eine endemische Krankheit, die nicht unterscheidet. Alle Parteien sind davon betroffen, denn den Korrupten ist die Partei völlig egal.
Die Einrichtung der UN-Kommission Sisi findet aber auch er richtig. Schließlich sei der honduranische Justizapparat nicht in der Lage, das Problem der Straflosigkeit allein zu bewältigen.
Kein honduranischer Staatsanwalt wird es wagen, einen Politiker anzuklagen mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Denn er weiß, dass er damit sein Leben in Gefahr bringt. Genauso wie Guatemala muss auch Honduras Experten von außen holen, die hier kommen, ihre Arbeit machen und wieder gehen.
Um die UN-Kommission ins Land zu holen, haben die honduranische Regierung und die Vereinten Nationen im Dezember 2022 eine Vereinbarung unterzeichnet. Die sehe zwei Phasen vor, erklärt der honduranische Menschenrechtsanwalt Joaquín Mejía.
In der ersten Phase geht es darum, die aktuelle Situation zu evaluieren, zu prüfen, welche Reformen nötig sind, damit die UN-Kommission Erfolg hat. Und gleichzeitig wird die Expertengruppe die honduranische Staatsanwaltschaft und den Justizapparat unterstützen bei der Untersuchung von Verbrechen, der Prozessdurchführung und der Bekämpfung von Straflosigkeit und Korruption.
Dieser erste Schritt sei vergleichsweise einfach, denn dafür bedürfe es keiner Zustimmung der Abgeordneten, so Mejía. Die Entsendung der UN-Expertengruppe nach Honduras stehe deshalb unmittelbar bevor. Schwieriger dürfte es in der zweiten Phase werden. Hier wird es darum gehen, der Kommission ein robustes Mandat mit möglichst weitreichender Autonomie zur eigenständigen Ermittlung und möglicherweise sogar Anklage zu verschaffen. Die Rechtsprechung aber bliebe bei der honduranischen Justiz. Ein solches robustes Mandat aber braucht die Zustimmung des Parlaments, in dem die Regierungspartei von Präsidentin Castro keine Mehrheit hat. Aktuell gäbe es zwar kaum Politikerinnen und Politiker, die die Einrichtung der UN-Kommission öffentlich in Frage stellten, so der Menschenrechtsanwalt.
Im Gegenteil, die Opposition kritisiert die Regierung sogar. Sie sagt, die Regierung hat nicht Wort gehalten, die Kommission sei noch immer nicht im Land.
Tatsächlich ist seit dem Amtsantritt der Regierung bereits mehr als ein Jahr vergangen. Doch den Vorwurf der Verzögerung hält Mejía für abwegig. Er verteidigt Präsidentin Castro.
Sie ist mutig, weil sie offenbar nicht auf ihre Wiederwahl schielt. Sie treibt das Thema voran, obwohl sie weiß, dass sie sich womöglich mit den Erfolgen gar nicht schmücken kann, weil es vielleicht bis zur nächsten Legislatur dauert, bis die Dinge Fahrt aufnehmen. Der ganze Prozess hängt ja auch gar nicht von ihr ab, sondern von der UN-Vollversammlung und vom honduranischen Parlament.
Mutig ist die Entscheidung Castros auch, weil auch gegen korrupte Politikerinnen und Politiker ihrer eigenen Regierungsriege ermittelt werden dürfte. Weil etwa Castros Ehemann, Ex-Präsident Manuel Zelaya, eine beratende Funktion in der Regierung hat, wird auch die Regierungschefin selbst wegen Vetternwirtschaft kritisiert. Dass allerdings auch eine starke Antikorruptionskommission mit UN-Mandat schnell in schwieriges Fahrwasser geraten kann, zeigt der Blick ins Nachbarland Guatemala. Dort hatte die für das Land zuständige UN-Kommission zusammen mit der guatemaltekischen Staatsanwaltschaft für den Rücktritt der politischen Führung gesorgt. Kommissionsleiter Iván Velásquez wurde damals von der Bevölkerung in Guatemala wie ein Heiliger verehrt. Heute ist diese UN-Kommission Geschichte. Viele der damals beteiligten Richterinnen und Staatsanwälte werden kriminalisiert, mit erfundenen Vorwürfen unter Druck gesetzt und so ins Exil gedrängt. Eine von ihnen ist Claudia Paz y Paz. Als Generalstaatsanwältin Guatemalas hat sie lange mit der Kommission zusammengearbeitet. Nach dem Ende ihrer Amtszeit 2014 musste sie zu ihrer eigenen Sicherheit umgehend das Land verlassen, arbeitet heute für eine internationale Menschenrechts-NGO in Costa Rica. Paz y Paz sieht in der aktuellen Initiative der honduranischen Regierung eine große Chance.
Ich glaube, es könnte den Rechtsstaat in Honduras wirklich stärken. Und das wäre sehr gut für die ganze Region. Dafür müssen auch Gesetze angepasst werden. Die Telefonüberwachung im Zuge kriminalistischer Untersuchungen etwa liegt in Honduras in der Hand des Militärs. Das macht eine gute Ermittlungsarbeit kaum möglich. Denn es gibt Beweise, dass das Militär nicht nur in den Drogenhandel verstrickt ist, sondern auch in außergerichtliche Tötungen und andere schwere kriminelle Akte.
Von den Erfahrungen Guatemalas mit der UN-Kommission könne Honduras durchaus profitieren, so die ehemalige Generalstaatsanwältin.
Wir haben gelernt, dass kriminalistische und strafrechtliche Ermittlungen sehr wichtig sind, genau wie die Rechtsprechung. Aber sie haben eben auch ihre Grenzen. Jeder Schritt, den wir in Guatemala gegangen sind, hätte eigentlich von politischen Reformen im Parlament begleitet werden müssen. Von institutionellen Reformen, um der Korruption vorzubeugen. Und ich glaube, dass Honduras diese Lektion sehr ernst nehmen sollte, damit nicht das Gleiche passiert wie in Guatemala.
Das findet auch der frühere honduranische Abgeordnete Raúl Pineda Alvarado. Er plädiert für politische Reformen, zum Beispiel auch bei der Finanzierung von Wahlen.
Geld, das aus korrupten Quellen stammt, fließt normalerweise in Wahlkampagnen. Man muss die Kampagnen also regulieren, um die dunklen Geldflüsse einzudämmen. Niemand gibt für seinen Wahlkampf eigenes Geld aus, es ist immer das Geld von anderen. Und diese anderen, das sind korrupte Unternehmer, Drogenhändler, Schmuggler und Steuerbetrüger.
Mit Reformen wie dieser wird sich die UN-Expertengruppe, die jetzt nach Honduras entsandt werden soll, beschäftigen müssen. Die Ratifizierung im Parlament sei dann die eigentliche Bewährungsprobe, glaubt Menschenrechtsanwalt Joaquín Mejía.
Wir müssen abwarten, was passiert, wenn das Parlament die nötigen Reformen verabschieden soll. Wenn qualifizierte Mehrheiten gebraucht werden, dann wird sich zeigen, ob die Reformen tatsächlich unterstützt werden.
Dabei werde es auch auf den Rückhalt des Westens ankommen, besonders der USA als jeher dominierende politische Macht in der Region.
Die Unterstützung der USA und der EU ist natürlich sehr wichtig. Wenn die honduranische Regierung auf sich allein gestellt ist, dann wird auch der stärkste politische Wille nicht reichen, um die UN-Kommission CC am Leben zu erhalten. In Honduras gibt es einfach sehr mächtige Gruppen, die nicht wollen, dass die CC existiert.
Doch Mejía sieht wenig Grund zur Sorge, dass die USA unter Präsident Joe Biden die honduranische Präsidentin in ihrem Antikorruptionskampf alleine lassen könnten. Denn die politische Entwicklung vieler Länder in der Region sei düster. Guatemala als auch El Salvador würden immer autoritärer. Nicaragua weise bereits heute klare Züge einer Diktatur auf. Die USA hätten keine Alternative.
Wenn wir Costa Rica außen vor lassen, dann ist Honduras heute das Land in der Region, mit dem sich die USA koordinieren müssen. Denn Honduras ist das einzige, in Anführungsstrichen, stabile Land in der Region.
Das war der Hintergrund. Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit. Die UN-Kommission in Honduras. Eine Sendung von Martin Reischke, Redaktion Susanne Elkafif.